Ja, liebe Geschwister, dieses Jahr darf ich euch mitnehmen in das Evangelium des Matthäus. Wenn man so die Weihnachtsgeschichte normalerweise liest, kennt man sie ja nach Lukas, das ist so der große bekannte Text. Matthäus ist da ein bisschen spezieller. Ihr habt ja gemerkt, eingestiegen sind wir zum Beispiel mit so einem Stammbaum, bei dem es ziemlich interessant war. Also ich fand das hochspannend, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe und deshalb habe ich es euch ja auch gezeigt, dass da so, wie soll ich sagen, unpassende Frauen in diesem Stammbaum vorkamen. Also, wen es genauer interessiert, müsst ihr vom ersten Advent die Predigt nochmal nachhören. Es ist hochinteressant, welche Frauen alles im Stammbaum von Jesus bei Matthäus erwähnt werden. Es sind nicht die Frauen, die man normalerweise erwähnen würde, sondern immer ganz besondere gewesen. So eigentlich lauter Frauen, bei denen man das Gefühl hat, Mensch, die würde ich jetzt gerade nicht erwähnen. Das würde ich eher so unter den Teppich kehren an der Stelle. Aber damit hat er uns gezeigt, der Matthäus, hey, für Jesu Stammbaum geht es nicht darum, dass man eine ordentliche Linie hat, sondern dass man sich ihm zuwendet und da drin bleibt in dieser Begegnung mit Gott. Zu ihm darf man einfach kommen, egal wer man ist. Und dann haben wir uns Josef angeschaut, der ja nun auch, das ist bei Matthäus ausführlich beschrieben, ja, eine, wie soll ich sagen, ziemlich dumme Rolle spielt, wenn er mit einer Frau verlobt ist, die dann ihm plötzlich sagt, also Josef, wie du weißt, das wird sich nicht mehr lange verheimlichen lassen. Ich bin schwanger, aber nicht von dir. Dumme Situation, aber wir haben dort auch gesehen, bei Gott gibt es da nicht, dieses Fliehen gilt nicht. Er hat ihn dann wieder zurückgeholt und was wir ja auch aus Lukas wissen, sie sind dann ja unterwegs zur Geburt des Kindes, sind sie zusammen. Er hat sie zu sich genommen, aber nicht die Ehe mit ihr in dem Sinne eingegangen. Und dann haben wir uns letzten Sonntag angeschaut, der interessante Teil, der eher bei Matthäus vorkommt, nämlich die Weisen, die da zur Krippe dann kommen, über die er genau beschreibt und womit er uns sagt, hey Leute, der Glaube ist nicht etwas, wo man sein Gehirn sozusagen an der Garderobe abgeben muss und dann so für die Leute, die noch so ein Kuscheltier brauchen, ne? Also als kleines Kind hat man irgendeinen Teddy gehabt, mit dem man kuscheln könnte. Jetzt muss man sich halt so einen großen Gott vorstellen, bei dem man kuscheln kommt oder so. Und wer das halt noch nicht so ganz verarbeitet hat, der wird dann Christ und hat dann halt so einen Gott als Kuscheltier sozusagen. Nee, das hat auch es geht hier um eine Wirklichkeit, die da ist. Und wir haben uns angeschaut, dass es etliche gibt, auch Physiker, die dann gesagt haben, Leute, am Grunde des Bechers der Wissenschaft lauert wieder Gott. Und ich war selber ganz überrascht. Ich höre ja immer so den Astroherbst. Das ist so eine Vorlesung fürs Volk, die dort die Astrophysiker, der Prof in dem Bereich, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, dort als Reihe hält. Und da lädt er irgendwelche hochkarätigen Wissenschaftler ein, die eigentlich nur irgendwelche Sachen über das Universum erzählen. Und einer davon hat uns dann erzählt, was so der Forschungsstand ist, wie das Universum entstanden ist und wie es sich weiterentwickelt. Und er hat gesagt, Leute, ich erzähle euch das jetzt hier mal, aber ich weiß genau, eigentlich stimmt es so nicht. Wir haben am Anfang ein riesiges Problem, da explodieren unsere ganzen Formeln. Und auch jetzt, wir sind gerade so noch kurz vor dem Kipppunkt, da explodieren wieder unsere ganzen Formeln. Und wir wissen, es kann nicht so sein, wie wir es uns vorstellen. Okay, ich sage nur, am Grunde des Bechers lauert dann wieder Gott an der Stelle. Und das jetzt von einem Atheisten sozusagen gesagt, wie das dort aussieht. Aber nun kommen wir zu einer interessanten Stelle, die bei Matthäus berichtet wird. Die Weisen kommen in Jerusalem an. Und was dort passiert ist, das können wir nur bei Matthäus lesen. Also zuerst zur Vorgeschichte, die ist bei ihm relativ kurz. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und jetzt wird es spannend, was wir da mal in Matthäus lesen. Heißt es nämlich, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und er fragte genau von ihnen, wann denn der Stern erschienen war, und wies sie nach Bethlehem und sagte: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie los, und siehe, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude. Und sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg in ihr Land. Und nun wird der Text besonders. Auch Josef kriegt die Botschaft: fliehe nach Ägypten. Und nach dieser Flucht geht dann der Text weiter im Königspalast des Herodes, wo es dann Matthäus 2, Vers 16 heißt: Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem und in der ganzen Gegend töten, die zweijährig und darunter waren, entsprechend der Zeit, die er genau von den Weisen erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist vom Propheten Jeremia, der spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Klagen, Weinen und Heulen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr. Keine schöne Zeit, in der die damals gelebt haben. Ich möchte nicht in dieser Zeit leben, in der so eine riesige Willkür herrscht. Kommen wir zurück zu dem ersten Teil. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, wenn man den Text anschaut, gibt es in diesem Text drei Gruppen von Menschen. Das erste sind die Weisen aus dem Morgenland. Könnten auch Magier gewesen sein, war die babylonische Priesterklasse, eine Mischung zwischen Religion und eben Weisheit. Für antike Menschen hatten sie damals einen wissenschaftlichen Anspruch gehabt, diese Leute. Sie waren hohe Berater des Königs. Da erinnere ich an die Predigt vom letzten Sonntag, wo man sehen konnte, dass sie eben auch beim König überhaupt Zutritt bekamen. Diese sehen also den Stern, gehen los. Gott gibt ihnen ein Zeichen. Sie brechen auf, um diesen König zu sehen. Und unter uns, diese 1000 Kilometer werden damals kein leichter Weg gewesen sein, so wie heute, dass man sich mal eben in den Flieger setzt und da rüber hoppt. Das war damals nicht der Fall gewesen. Das war viel aufwendiger und auch teurer. Und dann kam diese überraschende Wende. Sie haben nun diesen Stern gesehen, der hat ihnen eindeutig gesagt, sie sollen da hingehen. Sie kommen nach Jerusalem und was sie sehen ist, sie sehen nichts. Da ist kein König geboren, kein neugeborener König. Ganz im Gegenteil, alles, was sie auslösen, ist Angst und Schrecken. Herodes ist in dieser Situation nicht so ein ganz unproblematischer Mann gewesen. Ich kenne Leute, die haben so ähnliche Gene in sich. Zum Beispiel, wenn ihnen etwas nicht gefällt, dann, dann gründen sie einfach einen neuen Hauskreis zum Beispiel, um sich mit anderen Leuten zu treffen und sagen: So, jetzt habe ich meine eigene Geschichte und wende mich da ab. Es gibt diese Menschen, das sind dann die Enttäuschten, die gehen nach Hause, betrauern ihr Schicksal und sehen nicht, was Gott ihnen sonst noch so stellt. Die Weisen aus dem Morgenland hier haben in diesem Sinne vielleicht sogar einen riesigen Vorteil. Das sind keine selbstsicheren, geisterfüllten Leute, die sagen so, wir wissen über den Glauben ja schon alles Bescheid, sondern welche mit einer Sicht von draußen, die da reinkommen. Und dementsprechend sind sie offen für Überraschungen, die das Ganze bringt. Sie sind eben echte Wissenschaftler, die nicht sagen, ich weiß ja schon alles, sondern die sagen, oh, da gibt's was Neues, muss ich mal gucken, wie ich das in das, was ich bisher weiß, eben einbaue und packe. Sie werfen deshalb nicht die Flinte ins Korn, sondern gehen weiter, haben gewiss was anderes erwartet, aber wie es in der Forschung halt so ist, manchmal kommt man an einem anderen Ausgang raus, als man ursprünglich gedacht hat. Deshalb forscht man ja auch an der Stelle. Manches Bild bei uns wird auch von Gott wanken in unserem Leben. Und nur wer dann offen bleibt für solche Überraschungen, der erlebt, dass man Gott eben auch finden kann. Vielleicht sind wir welche, die mit vorgefertigtem Bild von Gott sogar aufgeben wollen und sagen, hey, Gott, zeig dich bei uns. Vielleicht blendet uns auch Äußeres, dass wir so einen Thronsaal des Herodes gerne sehen wollen in unserem Leben und nicht so ein armseliges Kind, was dann in irgendeiner Krippe, und unsere Krippe sieht da bestimmt noch schön aus gegenüber dem, was die damals gehabt haben, finden wird. Vielleicht blenden uns auch Wunder, die wir nur bei anderen sehen, und deshalb merken wir gar nicht, dass Gott auch bei uns selber kleine Wunder tut, kleine Dinge tut. Vielleicht blenden uns Gottes Erfahrungen, von denen andere erzählen, und wir achten dann gar nicht auf die Gotteserfahrungen, die wir selber tun. Ich finde, es ist total spannend, dieser Aufruf der Hirten, der Weisen aus dem Morgenland, sich wirklich auf den Weg zu machen, Gott zu suchen und sich nicht von diesen Fehlschlägen einfach in die Irre leiten zu lassen. Wenn wir in den Text hineinschauen, dann sehen wir, dass da noch zwei weitere Gruppen sind. Und zwar sind es die, die nämlich nicht ankommen. Die eine Gruppe, das ist eher eine Person, das ist der König Herodes. Das ist der, der das Zepter in der Hand hält, der ordentlich regiert und seinen Plan für das Land mit List und Tücke verfolgt. Zuerst kommt bei ihm die Bestürzung, oh nein, das kann doch nicht sein. Habe ich irgendjemanden übersehen, der meinen Thron hier mir streitig machen will? Also muss ich das Ganze genau erkundigen. Erstmal bei den Schriftgelehrten. Wenn das der Sohn nicht sein Kind ist, dann müssen die ja Bescheid wissen. Und wie ihr seht, es klappt ja auch. Sie sagen es ihm dann in Matthäus 2, Abvers 5, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch die Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Land bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk weiden soll. Also Bethlehem, der Ort war erstmal klar. Und jetzt müssen noch welche zur Klärung losgeschickt werden, um zu sehen, was da los ist. Am besten so unterm Radar, dass das nicht so direkt offensichtlich wird. Der König Herodes kümmert sich darum und man muss Angst kriegen, sondern wir schicken mal irgendwelche los. Und dann kann man auch Zeit gewinnen, um sich zu überlegen, wie man da handelt. Das ist so sein Weg. Sein Freund, Hofgeschichtsschreiber und Gesandter Nikolaus von Damaskus, der ist der, der die Weltgeschichte in leider 144 verloren gegangenen Wänden beschrieben hat. Der beschrieb Herodes als Meister der Verstellung und der verschlagenen List. Politik durfte in den Augen von Herodes niemals wahrhaftig und offen sein. Man musste überall tricksen, denn sonst wird man selber ausgetrickst. So war sein Motto, im Großen wie im Kleinen. Und so hatte er als ein minderjähriger Schwager aus der Seite seiner Frau Mariamne, den hat er als Hohenpriester eingesetzt. Und dann wurde der sehr beliebt beim Volk. Und schwupps ist der Typ in der Badewanne ertrunken. Seine Frau hat ihm das sehr übel genommen, weil das war ja ihr Bruder gewesen und irgendwie war klar, Herodes hing mit der Sache zusammen. Auch nachdem seine Frau Mariamne nicht mehr unter dem Schutz des Kaisers stand, eher noch unter dem Schutz von Kleopatra von Ägypten und die dann besiegt war, da hat er das mit dem nachfolgenden römischen Kaiser Octavian kurz geklärt. Ja, er durfte seine Frau umbringen, offiziell hinrichten. War nicht so problematisch, er hatte ja noch weitere Frauen gehabt für ihn. Die Begründung war auch sehr gut, also hat er auch gleich seine Schwiegermutter mit hinrichten lassen. Also das war so ein Typ, wer ihm da in den Weg kommt, der wurde mal eben abrasiert und freigemacht. Das Ganze, ebenso auch zwei der Söhne von Mariamne, die wurden auch irgendwann zu einer Gefahr für seine Macht. Kurzer Prozess, auch weitere Menschen hat er ermordet. So seinen Erstgeborenen oder die Pharisäer wegen ihrer Weissagung, dass Herodes und seine Söhne die Herrschaft irgendwann verlieren würden. Alle Leute, die sowas gesagt haben, die wurden halt nicht mehr gesehen danach. War ebenso in dieser Zeit. Letzten Endes Im RGG, Religion in Geschichte und Gegenwart, da heißt es im Artikel Herodes und seine Nachfolger, der in Matthäus 2, Vers 16 erzählte Kindermord von Bethlehem, ist von Herodes Regierungsgrundsätzen durchaus vorstellbar. Also das kann man ziemlich gesichert sehen, dass das so war. Aber ist es wirklich ein guter Lebensstil? Herodes war sehr verblendet. Er musste doch aufpassen und seine Spiele mussten immer aufgehen. Und so musste er sein eigenes Ziel da verfolgen. Und weil er angefangen hat zu lügen, war er in dieser Lüge drin und musste da unehrlich und letzten Endes mit Mord und Totschlag nachher weitergehen, aufpassen, dass er eben seine Ziele nicht verfehlt. Das Problem an seinen Zielen war, dass er dadurch seine Augen nicht mehr offen hatte für das, was eigentlich wirklich in dieser Welt passierte. Da leuchtet der Stern Gottes in seine Geschichte hinein und könnte eine riesige Wendung bringen. Und er begreift es nicht. Er sieht darin nur eine Gefahr für seinen Thron, für seinen Status, den er jetzt hat. Also muss da doch eine Lösung geschaffen werden. Und deshalb blieb er im Palast, hoffte erst auf die Rückkehr. Als es die Rückkehr der Leute nicht gab, hat er gesagt, naja, dann machen wir da eben noch einen kleinen Mord. Und mal ganz im Ernst, für ihn war das eine kleine Geschichte. Bethlehem zur Zeit Jesu war ein kleiner Ort. Wenn es da überhaupt 6 bis 20 Kinder gegeben hat, dann ist das schon eine große Zahl gewesen. Die für Josephus, den jüdischen Geschichtsschreiber, war sowas keine Notiz wert. Wir empfinden das als grausam, aber damals hat sich das nicht gelohnt. Damals hat man Gruben gefunden, wo hunderte von Kinderknochen drin waren, wo man sehen konnte, okay, da wurde einfach mehr gemordet und getötet. Das ist nicht jetzt, da ich das gut reden will, sondern es war halt so und dann macht man das halt. Und da muss man eben auch aufpassen. In unserem Leben ist es ganz leicht, in solche Geschichten hineinzukommen und dann zu sagen, naja, das macht man so und wenn ich mein Ziel dadurch leichter verfolgen kann, dann ist es doch umso besser. Ich meine, ja, wir bringen hier keine Kinder um, noch sonst irgendwas in die Richtung, da denken wir nicht mal dran. Aber es fängt ja gar nicht mit solchen großen Geschichten an, sondern es sind immer diese kleinen Sachen, wo man anfängt zu lügen, anfangen irgendwelche Tricks zu machen und dann plötzlich feststellen, oh, jetzt müssen die Tricks größer werden. Und auf der anderen Seite, es hat ja geklappt. Der erste Mord hat geklappt, der zweite Mord hat geklappt. Also jetzt nicht im Sinne von wirklich umbringen, sondern von dem anderen zu schädigen. Das hat ja funktioniert, also kann ich weitermachen. Wir müssen uns ja nur den Eroberungsfeldzug da von Putin ansehen, was der gerade macht. Zuerst hat er das mit der Krim, da war er noch sehr trickreich bei und hat da Referenden durchgeführt, dass die Leute alle gesagt haben, oh ja, ne, das ist ja halbwegs rechtsstaatlich, drücken wir mal ein Auge zu, so ganz koscher war es nicht, aber man könnte ja irgendwie sagen und dann, als das in der Ostukraine anfing, ne, mit diesen 2 Oblasten, wo sie da Aufständische waren, ihr erinnert euch vielleicht noch dran, da waren doch diese grünen Männchen, die alle keine Zeichen getragen haben und wo jeder wusste eigentlich, das sind welche aus Russland, aber nein, der Putin ist ja eigentlich ein Lieber und so. Ne? Und dann wurde es immer größer und jetzt sehen wir, wo sowas dann endet. Jetzt marschiert er da offiziell in der Ukraine umher und hat sie insgesamt angegriffen. Wer denkt denn heute noch, na, die Krim gehört eigentlich zur Ukraine an der Stelle, das muss denen zurückgewählen. Wir Menschen sind eher so, wir gewöhnen uns dran und dann rütteln wir lieber nicht dran und dann ist alles gut. Hey, das Unrecht passiert und wird dann immer größer. Und Hauptsache alles ruhig, funktioniert dann nicht mehr. In unserem Leben fängt es eben klein an und Herodes ist so einer, um den sich alles gedreht hat. Und wenn sich alles um einen dreht, dann übersieht man das, was am Wegesrand eigentlich passiert und eigentlich los ist. Bei Herodes ist es zweifach. Er verliert das eigentliche Ziel der Geschichte, Jesus als Erlöser kennenzulernen und verspielt sich damit diese riesige Chance in seinem Leben. Jesus wird rechtzeitig fliehen, der Kindermord wird ihm nichts bringen. Und Herodes wird sterben über diese ganze Geschichte und nicht weiterleben. Und das, was da gesagt wurde von den jüdischen Boten, wird später tatsächlich so sein, dass er und seine Kinder dann nicht in der nächsten Generation direkt, aber danach das Reich verlieren werden und den Thron verlieren werden. Pass auf, kleine Schritte können große Konsequenzen erzeugen. Kleine Sünden wie große, darum geht es, im Kleinen eben treu zu bleiben. Herodes hat eine große Chance gehabt, die Weisen sprechen ihn an, aber er hat nur auf sich geschaut und dann das Ganze verpasst. Nicht so schlimm wie Herodes ist noch so eine dritte Gruppe, die hier vorkommt. Das sind eigentlich die Randfiguren, die so etwas wie das Establishment der damaligen Zeit sind. Die haben Gott gepachtet für sich und denken, sie gehen ja den richtigen Weg. Lassen wir uns bloß nicht aus der Ruhe bringen, die hohen Priester und die Schriftgelehrten. Sie haben doch erkannt, wer der Herr ist. Und auf diese Frage in den Versen, wo der Christus ist, da bringen sie ja sogar die richtige Antwort. Sie sagen, ja, in Bethlehem ist er. Stolz zeigen sie ihm da sogar die Bibel und sagen hier, ne, also Bibel hatten sie ja nicht, ihre Rollen, Schriftrollen, die sie dort hatten, und zeigen ihm, guck, da steht's, ne, und Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judäas, ne, aus dir wird kommen, der Herrscher ist über ganz Israel. Da steht es doch. Lies doch, wir wissen's doch. Ist doch alles richtig. Und es ist interessant. Sie haben ihn ja richtig verstanden, da muss ja Christus sein, da ist ja auch Christus. Sogar nicht nur hypothetisch, sondern ganz real. Aber was passiert? Naja, Bethlehem, da soll der herkommen, aber gucken wir uns mal genauer das an. Jerusalem ist doch das Zentrum des Glaubens. Was kann denn aus Bethlehem schon Großes kommen? Hier in Jerusalem muss es passieren. Jerusalem ist der Höhepunkt des Glaubens. Hier steht der Tempel, hier spielt sich das Leben ab, hier residiert der Hohepriester und nicht irgendwo da draußen in der Provinz. Irgendwo muss doch wohl ein Fehler in dieser Rechnung sein. Und so reicht es ihnen, ihr Wissen zur Schau zu stellen, aber Konsequenz hat das nicht. Hingehen? Nee, niemals. Was soll ich als hoher Priester in so einem kleinen Örtchen da machen. Bleibe lieber in Jerusalem, dort, wo das Leben spielt, dort, wo es bequem ist, dort, wo die Weisheit allein bei ihnen liegt. Wisst ihr, wenn man sich von Gott führen lässt, dann sind das manchmal ganz schön unbequeme Wege. Dann muss man diese eingetretenen Pfade verlassen. Was heute galt, kann sein, dass es morgen nicht mehr im Zentrum steht. Das Leben ist Veränderung. Und man muss aufpassen, dass man nicht verpasst, was so alles passiert, wo Neues kommt. Wisst ihr, ich kenne einen Mann, der lebte in Bad Schandau, so ein schöner Ort in der sächsischen Schweiz. Dort hat er ein schönes Häuschen gehabt, in dem er eine Wohnung richtig schön vertäfelt hat. So mit Holzpaneelen fröhlich gemacht. Das hat ihm viel Mühe gekostet, weil das Holz war zu DDR-Zeiten eine schwierige Geschichte und das alles zu vertäfeln und sowas war schwer zu kriegen. Er hat sich lange Jahre an diesen Räumen erfreut. Seine Wohnung, sein Haus lag allerdings relativ dort, wo die Elbe eng in das Tal eingefasst ist. Und eines Tages kam die große Flut dort. Und seine Wohnung, auch sein Haus war unter Wasser. Die Flut währte nur kurz, das war rund eine Woche, dann war wieder alles vorbei. Und danach gab es sogar schönes Wetter, es wurde warm, war eine längere Trockenzeit, sodass man sich wohlfühlen konnte. Viel Regen und kaltes Wasser hätte man nicht gebraucht. Ich war gelegentlich in Bad Schandau, dort gab es eine Brüdergemeinde im Bund, die haben grundsätzlich keinen Pastor. So bin ich aus der Baptistengemeinde als Nächster dorthin gegangen, um auch die Spenden des Bundes dort anzuleiten und zu verteilen und sowas alles. Und auch in dem Ort haben wir viele Spenden verteilt. Wir halfen zum Beispiel den Nachbarn des Mannes. Da brauchte die Stützwand ein neues Fundament, damit die Wand, die den Hang abgestützt hat, nicht auf sein Haus rutschte. nachdem das alles da unterspült war. Die Teile des Hofes mussten aufgerissen werden, in der Wohnung Leichtbauwände raus, alle Möbel entsorgen, das Ganze getrocknet werden und sowas. Haben wir mit vielen Spenden geholfen, dass das alles dann funktionierte. Der Mann nebenan, als das Wasser wieder weg war, er hat gesagt, ja, die Möbel müssen raus, aber die Holzverkleidung, das ist mir zu viel Arbeit. Hey, der Staat hat damals 80% der ganzen Bausumme übernommen, der ganzen Schadenssumme. Und wir haben dann, wenn die keine Möglichkeiten hatten, noch die restlichen 20% oder 15% oder 19%, sodass das wirklich für jeden auch lösbar war, dann aus den Spendenmitteln heraus gemacht. Nein, und vielleicht hätte die Wohnung nachher anders ausgesehen. Es wäre doch einfach gewesen, da eine neue Verkleidung draufzusetzen, wenn man erstmal das Ganze richtig getrocknet hat. Aber der hat sich gesagt, die Wände sehen ja wieder trocken aus und einen Schimmel dahinter sehe ich nicht. Was soll man da sagen? Leute, manchmal muss man Wege gehen, sind jetzt viele Jahre vergangen, ich weiß nicht, was aus der Wohnung geworden ist, aus der Wand geworden ist und was auch aus seiner Gesundheit dadurch geworden ist. Es tut mir sehr leid. Er wollte nicht raus aus seinen eingefahrenen Wegen und in diesem Fall seiner lieben Wohnung. Schade. Manchmal muss man sich aufraffen und an andere Wege gehen. Hier in dem Text sehen wir zwei Gruppen, die sitzen bleiben. Herodes, der nicht aufbrechen möchte, weil seine Macht, seine Pläne in Gefahr sind, und die hohen Priester und Schriftgelehrten, die im Grunde sich nur deshalb nicht aufmachen, weil sie sich bequem im Alltag eingerichtet haben und gesagt haben, wir wissen doch eigentlich alles, mehr brauchen wir nicht. Vielleicht ist bei uns manches Argument ähnlicher an diesen beiden Leuten dran, als wir es manchmal denken. Aber der Punkt ist, das Kind in der Krippe ist der Christus. Der ist der neue Herrscher, der dann über Israel kommt und über die Welt. Und da muss man sich von Gott führen lassen. Da hat man das eigene Mandat einfach verloren, was es dort gab. Viele sagen lieber nicht bleiben, obwohl Gott ruft, bleiben, obwohl Möglichkeiten vorhanden sind, einfach im Denken festgefahren, obwohl Umdenken möglich ist, obwohl Gott handelt. Und die Frage für mich ist heute, bist du Zuschauer, der lieber im Alten bleibt, wenn Gott ruft, oder gehst du mit, wenn du gebraucht wirst? Ich kann dich nur einladen dazu, mitzugehen, wenn Gott ruft. Das kann ein großer Ruf sein. Geh in die Welt, sein Wort verkündigen. Geh in die Diakonie, ins Krankenhaus, pflege dort, wo seine Liebe weitergegeben wird. Es kann ein mittlerer Ruf sein. Geh in bestimmte Abteilungen, Firmen, Situationen. Sei ein Friedensstifter. Vielleicht sollst du für ihn dort aufräumen und Liebe hineinbringen. Es kann auch nur ein ganz kleiner Ruf sein, dass du ein Wort der Liebe weitergeben sollst, ein Wort von ihm weitergeben sollst. Nur achte drauf, insgesamt ist es so, dass die Weisen ihr durchgestyltes, geplantes Leben aufgeben. Die Weisen lassen sich von Gott reinsprechen in ihre Welt und nehmen ihn wahr und gehen mit ihm. Scheiden tut weh, heißt es in einem Volkslied. Jede Trennung hat auch ihren Schmerz. Wer seine Heimat verliert, Gewohntes verlässt, gute Freunde vermisst, vom Arbeitsleben Abschied nimmt, glücklichen Zeiten nachtrauert, Kinder aus dem Hause gehen lässt und liebe Menschen zur letzten Ruhe geleitet, der kennt dieses Weh. Scheiden, trennen, verlieren, vermissen, verabschieden, zurücklassen und entbehren sind Worte für diesen Schmerz, den man dann hat. Aber dein Scheiden macht, dass mir das Herz lacht, so geht's in dem Lied weiter und erinnert uns dann daran, dass in allem Schmerz der Trennung ja auch ein Neuanfang, auch eine Freude des Aufbruches liegen kann und ein Gewinn verborgen sein kann. Neue Zeiten, neue Länder, neue Wege, neue Menschen, neue Erfahrungen, neue Aufgaben, neues Leben, das ist nur möglich, wenn wir mutig zurücklassen können und fröhlich aufbrechen. Und so geht dann nämlich der Abschied und der Anfang ineinander über. Lasst uns einfach von Gott führen. Amen.